Ein altes lateinisches Sprichwort behauptet, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Doch was lernen wir denn eigentlich dann in der Schule und vor allem unter welchen Rahmenbedingungen lernt man in Schule oder lernt man eben gerade nicht? Das ist eine Frage, mit der ich mich jetzt mit Walter vom Bildungskollektiv unterhalten möchte, denn er organisiert für Freitag und Samstag eine Veranstaltungsreihe, die sich kritisch mit dem Thema Schule auseinandersetzt. Guten Morgen, Walter.
Guten Morgen, Frank. Hallo.
Das Bildungskollektiv macht ja ganz unterschiedliche Dinge, hat sich auf die Fahnen geschrieben, emanzipatorische Bildung umzusetzen. Jetzt beschäftigt ihr euch ja meistens mit inhaltlichen Themen, die für Erwachsene sind. Warum beschäftigt ihr euch denn jetzt ausgerechnet am Wochenende mit dem Thema Schule?
Also ist natürlich so, dass aufgrund der Schulpflicht in Deutschland ja zwangsläufig jeder in den Genuss kommt, Schule kennenzulernen. Spätestens auch, wenn man eigene Kinder hat und die in die Schule kommen oder in die Grundschule gekommen sind, macht man sich Gedanken darum, was Schule überhaupt ist, wieso die so funktioniert, unter was für Bedingungen die stattfindet, weil man kommt ja dann plötzlich in so eine riesengroße quasi Mühle rein, wo man dann unter verschiedenen Zwängen oder Dingen steht, die einen von außen auf einen einwirken, und deshalb haben ich und jemand anders noch uns überlegt, was ist Schule überhaupt, wie funktioniert, was ist überhaupt Bildung, weil Schule ist ja eine sehr spezielle Form von Bildung, wie funktionieren diese ganzen Dinge.
Jetzt hast du die Schule schon gerade als Mühle bezeichnet, in der man reinkommt. In der Mühle werden Dinge gemahlen und sozusagen klein gehäckselt. Der erste Schultag ist ja schon ein einschneidender Tag im Leben eines Kindes. Als ich komme ja aus dem Westen, hierher gezogen bin, ist mir aufgefallen, dass das hier auf dem Gebiet der ehemaligen DDR wirklich eigentlich einer der wichtigsten Tage im Leben eines Menschen sozusagen ist. Das ist natürlich sozusagen vielleicht eine ambivalente Sache, denn irgendwie steckt da ja auch erstmal grundsätzlich ein Ansatz hinter zu sagen, Bildung genießt eine Hochachtung, Bildung soll für alle da sein. Also so ein Ansatz zu sagen, das ist jetzt nicht nur was für irgendwie das Bürgertum, sondern alle sollen erstmal eine gute Bildung erfahren. Das ist doch erstmal eigentlich ein guter Ansatz, oder?
Das stimmt schon. Also Bildung, wir selber finden ja Bildung auch sehr wichtig, aber Bildung hat eben ganz viele Gesichter. Bildung ist eben nicht nur Schule, Berufsausbildung, Studium. Und dann ist meistens irgendwie Schluss oder dann wird gedacht, sie sei Schluss. Dieser Strang Bildung, Berufsausbildung, Studium, der führt ja hauptsächlich so in Richtung Arbeitswelt, und man hat so ein bisschen das Gefühl, dort endet es dann auch. So wie wir Bildung denken, findet Bildung ja auch in Jugendgruppen, in Lesekreisen, in der Kindertagesstätte, in Kinderläden, in Vereinen statt. Also das sind auch alles Orte, wo sich Menschen teilweise selbstbestimmt, teilweise mit anderen, teilweise von anderen Bildung erfahren und sich gegenseitig bilden. Und wir wollen so nicht nur auf diese Schule, Studium darauf gucken, sondern eben auch so ein bisschen, was gibt es denn noch überhaupt an Bildung und an welchen Stellen ist denn Bildung überhaupt in freieren Umgebungen möglich?
Bevor ihr den Blick sozusagen weitet, guckt ihr euch aber die Schule ja auch nochmal ganz konkret an. Am Freitagabend um 18 Uhr gibt es einen Vortrag von Ulrich Klemm zum Thema Mythos Schule. Was ist denn das? Was ist denn der Mythos oder die Mythen, die sich um die Schule ranken?
Ja, also Ulrich Klemm, Professor Dr. Ulrich Klemm, also der arbeitet selber an verschiedenen Hochschulen und teilweise auch an Volkshochschulen. Und hat sich seit vielen Jahren genau mit dem Thema auseinandergesetzt. Der hat so vier Schulmythen aufgestellt. Und der sagt, also die vier sind: Schule sichert Wissen, Schule schützt Kinder, Schule garantiert den kulturellen Fortbestand und Schulreformen sind wirkungsvoll. Diese vier Sachen, die jeder, wenn man sie jetzt sofort auf den ersten Blick hört, eigentlich erstmal unterschreiben denkt, unterschreiben zu können, die stellt er zur Disposition und sagt, wir müssen genau darüber nachdenken, das ist ja alles gar nicht so. Das sind alles Versprechen, die die Schule abgibt, oder Versprechen, die wir denken, dass Schule die hält, und er widerlegt die Stück für Stück und macht so, erweitert so ein bisschen den Blick und sagt, an den Stellen findet, also das und das macht Schule und das kann Schule gar nicht, weil so wie Schule funktioniert, ist sie sozusagen nicht so effektiv wie oder nicht so bedürfnisorientiert, wie die Menschen sich das wünschen.
Am Samstag wird es dann in einer Veranstaltung etwas grundsätzlicher. Da geht es um Mündigkeit. Theodor W. Adorno hat gesagt, mündig ist der, der für sich selbst spricht, weil er für sich selbst gedacht hat und nicht bloß nachredet. Und die Erziehung zur Mündigkeit soll ja sozusagen das der höchste Anspruch an die Pädagogik sein. Mit dem Verhältnis von Pädagogik und Mündigkeit beschäftigt sich am Samstag ein Workshop, den Julika Bürgin leitet. Kann man da denn schon sagen, in welchem Verhältnis die stehen? Was sind so ein bisschen sozusagen die Stoßrichtung dieses Workshops?
Also das ist sozusagen ein Impulsvortrag zum Thema, was ist überhaupt Mündigkeit, was ist Bildung, was ist freie Bildung, wie funktionieren diese ganzen Konzepte. Und danach gibt es dann verschiedene Diskussions- und Workshop-Runden. Das heißt, es werden sich welche damit beschäftigen, wie funktioniert oder wie ist Mündigkeit zum Beispiel in Schule zu erlangen oder ist das überhaupt möglich. Eine andere Gruppe beschäftigt sich damit, welche anderen Formen von Bildung gibt es noch? Also was ich vorhin gesagt habe, Jugendgruppen, Lesekreise und so weiter. Also eher die freieren Kreise. Was ist Bildung dort? Wie funktioniert die? Was ist dort Mündigkeit zu erlangen? Und der dritte Komplex, das macht dann Julika selber wieder, da geht es dann wieder um die Bildungskonzepte, die sollen weiter diskutiert werden. Und im Groben und Ganzen kann man sagen, natürlich geht es darum, wie verhilft man möglichst vielen Menschen zu der Fähigkeit, seine eigene Position in dieser Gesellschaft zu verorten, zu kennenzulernen, weil nur indem man sich selber verortet, weiß, wo man steht, lässt sich die eigene Position auch irgendwie wahrnehmen und dann vielleicht auch verändern, wenn man das will.
Veränderung ist ein gutes Stichwort. Ich möchte nämlich nochmal auf das zurückkommen, was du eingangs gesagt hast. Also eure Eingangsüberlegung war ja auch zu sagen, Mensch, in meinem Umfeld oder ich selbst habe irgendwie Kinder und auf einmal ist man mit der Frage konfrontiert, welche Schulform wähle ich, wo gebe ich meine Kinder hin, wie gehe ich damit um, dass ich vieles, was dort läuft, falsch oder auch schlecht finde. Vor dieser Frage stehen Eltern ja zwangsläufig, weil die Schulpflicht einfach mal da ist und die Kinder irgendwie eingeschult werden müssen. Jetzt gibt es ja immer unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann die Kinder auf staatliche Schulen schicken und kann versuchen, staatliche Schulen zu verändern. Man kann aber auch sagen, na, es gibt ja auch ganz viele Alternativschulangebote, vielleicht ist da ja was Richtiges dabei. Was wäre denn deine Antwort auf die Frage, wie man ganz praktisch mit der Frage der Schulwahl umgehen sollte?
Ganz praktisch sollte man sich am besten umschauen in der Umgebung, welche Schulen gibt es denn in der Nähe? Also ist die nächste staatliche Schule, auf die mein Kind sowieso quasi eingeschult wird, per Bescheid oder so, ist die Schule in Ordnung? Wie sind die Lehrer drauf? Wie ist das Kollegium und so? Wenn einem das nicht gefällt, könnte man sich umschauen, was gibt es denn für Alternativschulen? Gibt es denn eine Jena-Planschule in der Nähe oder gibt es eine Aktivschule oder eine Regenbogenschule gibt es in Erfurt? Das sind alles verschiedene Konzepte, die verschiedene Ansprüche haben. Und selbst da muss man sich dann wieder die Lehrer und das Kollegium angucken, weil je freier ein Schultyp wird, desto wichtiger ist eigentlich die Funktion des Lehrers oder der Lehrerin. Wie sind die? Wie schaffen die das, mit den Kindern umzugehen? Selbst alternative Schultypen können ganz autoritär daherkommen. Das kommt dann eben wirklich auf den Lehrer oder die Lehrerin an.
Na, und ich habe ja noch so grundsätzlich meine Bedenken, weil wenn man sich jetzt wieder in seine Kuschelecke zurückzieht und sagt, was draußen quasi passiert, ist mir egal, wir haben ja unsere schöne eigene Schule, da können wir alles schön machen. Das ändert natürlich gesamtgesellschaftlich die Situation an der Schule auch nicht wirklich, oder?
Nee, an der Situation der Schule ändert es noch nichts. Natürlich muss man mit den Ängsten der Eltern und vielleicht auch der Schüler umgehen, dass sie irgendwie haben, dass sie denken, Kinder würden später scheitern oder können in der Gesellschaft nicht umgehen, wenn sie entweder gar nicht in die Schule gehen. Es gibt ja auch Eltern, die verhindern das, indem sie vielleicht woanders hingehen oder in ein anderes Land gehen. Oder dass Eltern vielleicht auf ganz abgefahrene Schultypen, wo Kinder nicht lernen müssen, gibt es ja auch. Also das ist immer so ein Spagat und man muss natürlich gucken, welchen Spagat können die Eltern und die Kinder und so, welchen können die gehen, welchen Spagat. Und aber ganz grundsätzlich muss man sagen, Bildung hat einfach das Potenzial, Menschen zu befreien. Und da sollte man gucken, dass es den sowohl den Kindern als auch den Eltern in der Schule gut geht. Selbst wenn man da quasi auch nur zu einem glücklicheren Arbeiter wird, vielleicht auf einer Alternativschule. Also das ist ja quasi der Gang, den eine Alternativschule anbietet. Wir bieten an, die Kinder glücklicher auszubilden oder so, aber am Ende steht natürlich trotzdem nur das Berufsleben. Wenn ich denn einmal emanzipierter bin oder wenn ich mich weitergebildet habe, kann ich die Dinge, die um mich rum sind, auch anders betrachten. Und mit Menschen, die freier gebildet sind, die können auch ganz anders wieder auf die Gesellschaft wirken, können sich selber reflektieren, können mit ihrer Umgebung anders umgehen. Also insofern gibt es einfach keine pauschalen Antworten.
An das Letzte möchte ich zum Schluss noch einmal anknüpfen. Du hast es nämlich schon gerade gesagt, auch Alternativschulen stehen natürlich am Ende in dem Zwang, Menschen für eine kapitalistische Gesellschaft zu erziehen. Jetzt könnte man ja böse sagen, das ist eigentlich das eigentliche Erfolgsrezept. Da geht es gar nicht um eine freiere Pädagogik oder um eine Erziehung zur Mündigkeit, sondern eigentlich geht es darum, die Soft Skills wie Teamworking, Perspektivwechsel etc. Kindern beizubringen, die heute in der Postindustriegesellschaft und in der Dienstleistungsgesellschaft gebraucht werden. Also eigentlich werden die Kinder nur zu besseren Arbeiterinnen und Arbeitern erzogen. Was würdest du dem entgegnen?
Genau genommen lässt sich dem nicht viel entgegnen. Das ist eins der großen Probleme. Alternativschule soll natürlich Kinder auch ausbilden. Und Ausbildung heißt im Kapitalismus immer Ausbildung zum Arbeitsmarkt. Insofern kann man dem aus emanzipativer Sicht nicht viel entgegensetzen, sondern das heißt, wenn ihr in der Schule seid, oder also sozusagen als Kinder oder als Eltern, guckt, dass ihr nicht dort bleibt, was die euch dort geben. Also die Happen, die euch da zu fressen gegeben werden, die sind einfach nicht genug, sondern bildet euch weiter, sorgt dafür, dass eure Kinder weitergebildet werden, dass einfach nicht Schluss ist mit dem, was einem da an, das ist nötig für Ausbildung, wenn die einem das vorsetzen.
Das sagt Walter vom Bildungskollektiv und ihr merkt schon an unserem Gespräch, dass man über das Thema lange und viel reden kann. Ein ganz komplexes, aber ich finde auch sehr interessantes Thema. Deswegen fassen wir zum Schluss jetzt nochmal die Hard Facts zusammen. All das, was wir eben gerade besprochen haben, findet am Freitag und Samstag statt. Interessanterweise im alten Schulgebäude in der Ernst-Kohl-Straße 23 in Weimar. Kannst du vielleicht nochmal kurz die Rahmen und Daten sagen und vor allem auch die Frage beantworten, sollte man sich jetzt vorher mit euch in Verbindung setzen, vielleicht auch, wenn man gar nicht genau weiß, wo man jetzt hin muss?
Also man findet natürlich alle unsere Informationen auf der Webseite biko.aranka.de. Man muss sich nicht, doch wenn man den Weg nicht findet, dann sollte man sich mit uns in Verbindung setzen. Ansonsten findet man, dass es unterhalb vom Bahnhof und dann, also südlich vom Bahnhof und dann rechte Hand beim alten Gericht.
Das heißt, das ist relativ leicht zu finden. Der erste Vortrag, über den wir geredet haben, mit Ulrich Klemm, der beginnt am Freitagabend um 18 Uhr und am Samstag geht es um 10 Uhr los. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Genau, 10 Uhr, ungefähr 15 Uhr. Das ist ja so ein Seminartag. Und dann gibt es noch eine dritte Veranstaltung, die ist aber erst im November. Da reden wir ein andermal drüber.
Gut.
Da geht es dann um die Grenzen der Erziehung.
Dann belassen wir es erstmal dabei. Wenn ihr mitdiskutieren wollt und vielleicht auch ganz praktisch involviert seid, weil ihr Kinder in eurer Umgebung habt, die in Zukunft vielleicht nächstes Jahr in die Schule kommen und ihr euch jetzt schon mit dem Thema beschäftigen wollt, aber natürlich auch Pädagoginnen und Pädagogen, die selber in der Mühle drinstecken und vielleicht das Malwerk bilden, durch das die Kinder durchgemahlen werden und damit auch nicht zufrieden sind, die können natürlich auch vorbeikommen und alle Interessierten sind überhaupt eingeladen, über Schule und Schulkritik, über Bildung und Emanzipation zu reden am Freitag ab 18 Uhr und ab Samstag ab 10 Uhr im alten Schulgebäude in Weimar. Und ich danke dir weiter erstmal für die Informationen.
Vielen Dank auch. Tschüss.